herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute geht es um adaptive Systeme im Bereich Embedded Vision, also darum, wie man FPGA-basierte SoCs, ja, damit letztendlich passgenaue Lösungen bauen kann und wie schon beim letzten Mal konkret am Beispiel oder zusammen mit Xilinx. Aber zunächst möchte ich natürlich meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan, auch schon wieder die Woche da zu sein.
Ja, und wie letzte Woche sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Der Michael Zapke ist wieder da. Grüß dich.
Hi. Ich bin einfach hier geblieben. Schön wieder hier zu sein.
Hi. Genau, nachdem ja beim letzten Mal wir eher vielleicht ein bisschen über die Grundlagen, ein bisschen über allgemeinere Themen gesprochen haben, wollten wir uns heute einfach konkreter mit dem Thema Embedded Vision auseinandersetzen. Was es ja für Besonderheiten gibt in dem Markt und ja, warum Bausteine von euch da eigentlich relativ gut passen. Ne? Und letztendlich wissen wir das ja auch, Manuel, ne? Weil, sag mal, in dem einen oder anderen Projekt oder Produkt oder Plattform bei uns haben wir ja auch auf eure Lösungen gesetzt.
Genau, und jetzt wäre es natürlich interessant, mal aus deiner Perspektive oder aus eurer Perspektive zu sagen, was sind so die Anwendungen, die ihr seht, wo ihr eure Bausteine dann eben auch drinnen seht und ja, wo der Vorteil ist.
Mhm. Ja, den optischen Sensor, den muss man ja irgendwo anschließen und da eignen sich immer die Komponenten dazu, die flexibel sind, was die Interfaces angeht. Und wir reden natürlich bei optischen Sensoren nicht von einem einzigen Anbieter, da gibt's viele auf der Welt. Und Bausteine, die in der Lage sind, so programmiert zu werden, dass sie mit verschiedenen Sensoren zusammenpassen, ist natürlich erstmal ein Schlüssel, um überhaupt die Datenakquise, also die Bilddaten zu bekommen. Und dahinter steckt dann die Information natürlich weiter zu verarbeiten. Also erstmal vielleicht einen Speicher abzulegen, dann eine Pipeline zu verarbeiten. Mhm. Und hier haben wir Anwendungsbeispiele, die vielleicht spezifischer sind als die, die über Standardverarbeitungsprozessoren wie in Smartphones, wie in Digitalkameras, aber auch in anderen Commercial-Anwendungen, Gaming und so weiter verwendet werden. Gerade der Bereich Industrie, für den ich verantwortlich bin, aber auch der Bereich Automotive, aber auch die Medizintechnik, das sind Gebiete, in denen sind die Anforderungen etwas spezieller. Die programmierbare Logik, die Systeme, die darauf basieren, dass man FPGA mit dabei hat, sind dann in der Lage, genau diese Verarbeitung so anzupassen, dass sie auf den höchsten Kundennutzen ausgerichtet sind. Ein Beispiel ist da, dass man innerhalb einer Inspektion zum Beispiel sich genau überlegt, was brauche ich denn da? Und das könnte sein, dass ich schon eine Vorverarbeitung, eine sofortige Beurteilung der Daten an Ort und Stelle machen muss. Und das kann man in einem FPGA recht gut machen und man kann dann noch auch die Weiterleitung des Ganzen, also praktisch das Netzwerken an das nächsthöhere System auch realisieren. Und das nebeneinander ist so eine Grundvorstellung, die ich so habe, wenn man über die Architektur von adaptiven System on Chips im Umfeld von Embedded Vision nachdenkt.
Genau, weil ich sag mal, es ist manchmal nicht nur die Bildaufnahme oder Aufnahme von Sensorik, manchmal muss man ja auch entsprechende Aktoren mit ansteuern. Es kann sein, dass man eine Beleuchtung mit synchronisieren muss, irgendwelche anderen Shutter oder irgendwelche anderen mechanischen Teile. Und da kommt es natürlich extrem drauf an, dass das alles synchronisiert ist, synchronisiert bleibt. Und ich denke, ja, da spielt ihr einfach extrem eure Vorteile aus. Ne? Wir haben es ja beim letzten Mal schon auch ein wenig angeteasert. Wir haben ja auch eine eigene Plattform, die SXVPU, die haben wir ja auch mit CRIA bzw. mit dem MPSOC genau deswegen aufgebaut, ne? Dass man standardmäßig dort mehrere Kameras anschließen kann, dass aber wenn der Kunde kommt und sagt, Mensch, ich möchte jetzt noch ein Radar anschließen oder ich möchte jetzt noch irgendeinen Motor ansteuern oder ich bräuchte noch einen frei programmierbaren GPIO nach außen, um irgendwas ganz besonders damit zu machen, dass man da halt einfach eine Plattform hat, wo man nicht sagt, das geht jetzt damit nicht, ne? Ich kann jetzt hier nicht Nano oder zumindest Mikrosekunden genau irgendwas ansteuern, sondern dass man wirklich, wie du sagst, vielleicht schon bei der Bildaufnahme einen ersten Filter hat, eine erste Entscheidung, ja, sehr schnell treffen kann, um vielleicht dann gleich irgendeinen Aktor anzusteuern, weil es halt letztendlich die Anwendung, ne, die Applikation einfach erforderlich macht. Ne? Da kann man nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier ein Werkzeug XY und dein Problem muss schon dazu passen, sonst müssen wir das irgendwie ein bisschen einen Kompromiss eingehen, sondern im Bereich Inspektion, im Bereich Automatisierungstechnik, da kommt es ja wirklich auf hohe Qualität oftmals an und ja, da ist es letztendlich ganz entscheidend, ne, solche Themen mit zu berücksichtigen.
Und du hast einen schönen Punkt gerade erwähnt, den nenne ich immer Skalierbarkeit, also dass man Dinge hinzufügen kann oder doppelt einsetzen kann, dreifach, vierfach. Auch Lichtansteuerung, das sind wo man vielleicht diese General-Purpose-IOs sich dann drunter vorstellt, das sind genau die Möglichkeiten, die sich hier relativ leicht realisieren lassen, weil bei einem FPGA hat man halt, wenn man eine Schaltung hat, kann man die auch ein zweites Mal oder drittes Mal oder viertes Mal reinsetzen, bis die Ressourcen ausgehen, das ist klar. Dann nimmt man halt die nächstgrößere Komponente, freuen wir uns. Du hattest noch einen Begriff erwähnt, CRIA, da kommen wir vielleicht noch drauf. CRIA steht für unsere, also die AMD-Familie der System-on-Modules, da sind diese FPGA-basierenden SoCs drauf. Wer das Wort CRIA nicht kennt, nur als kurze Erläuterung.
Wir haben ja jetzt über Aktoren gesprochen und General-Purpose-IOs. Jetzt wenn wir mal ein bisschen, du hattest vorhin Inspektionen auch angesprochen. Das heißt, wenn wir jetzt mal wieder explizit auf dieses Embedded Vision-Thema mal eingehen. Es ist ja so, dass ihr auch eine GPU mit auf dem SoC habt. Wo würdest du denn sagen, sind denn da die Vorteile? Du hast ja gesagt, diese ISP, die kann ich sehr projektspezifisch machen, explizit für den Anwendungsfall. Aber ich könnte ja auch jetzt mal, also ich weiß schon warum oder warum nicht, aber könntest du mal kurz erklären, warum es vielleicht besser ist, manche ISPs im FPGA zu haben, statt in der GPU und wo da einfach der Unterschied ist, beziehungsweise der Vorteil liegt?
Ja, da gibt es mehrere Gründe, warum man sich für das eine oder für das andere entscheidet. Und ich bin immer weit davon entfernt zu sagen, GPU ist schlecht, FPGA ist gut. Ganz im Gegenteil, ja, das kann durchaus ganz hervorragend sein, eine GPU zu verwenden. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel die Anforderung ist, mit möglichst wenig Verlustleistung nur ganz wesentliche Funktionen zu machen. Vielleicht nur Demosaiking und noch ein bisschen ausschneiden oder Lens Correction oder was auch immer und dann Schluss zu machen. Keine Farbkorrektur, keine Farbraumkonvertierung. Wenn man das alles weglassen will, dann hat man möglicherweise einen großen Vorteil davon, dass auf einen kleinen Bereich im FPGA zu fokussieren und auch nur den rechnen zu lassen. Also eine Performance per Watt eher auch in der Richtung zu optimieren, dass die Anwendung mit möglichst wenig Verlustleistung läuft. Und kannst dir vorstellen, ich rede gerade von kleinen Kameras, ne, die mobil sind, die nicht wahnsinnig gut lüften kannst. Das sind halt die Anwendungen, die davon profitieren, wenn man nicht eine große GPU hat. Ich habe von den GPUs, die wir haben, geredet. Das können natürlich dann große Boliden sein, die in einem PCIe-Slot stecken. Natürlich sind auch integrierte GPUs innerhalb dieser Familie, über die wir gerade geredet haben, auch auf den SOMs, über die System-on-Modules, über die wir geredet haben. Die können natürlich dann besonders relevant sein, wenn ich direkt auf einem Terminal was wiedergeben will, auf einem Display was wiedergeben will. Und auch beides in Kombination kann durchaus eine Relevanz haben. Der abschließende Gedanke, warum optimiere ich denn eigentlich diese ISP auf ein Minimum? Das ist nicht nur die Performance, das kann auch sein, dass man dahinter eine KI haben möchte und diese KI möglicherweise sehr viel besser mit unverarbeiteten Daten klarkommt, als mit Daten, die ich erst irgendwie auf schöne optische Darstellung für das menschliche Auge verbessert habe. Und da kann man dann einerseits in KI-Funktionen, in neuronale Netze reingehen, die auch innerhalb der gleichen Komponenten liegen. Das führt jetzt relativ weit, aber das Feld ist eröffnet, das gibt Lösungen dafür. Es gibt aber auch dann einfach PCIe-Ports und da kann man rausgehen und zum Beispiel dort dann extern was anschließen. Alle die Möglichkeiten hat man mit solchen Komponenten und auch mit den System-on-Modules.
Und was natürlich auch der Vorteil ist, ich meine, du hast das schon gesagt, ne, manchmal gibt es wirklich große Unterschiede zwischen Machine und Human Vision. So ein FPGA bietet natürlich einfach auch die Möglichkeit, zwei ISPs parallel in die Logik zu bringen. Eine reduzierte vielleicht tatsächlich für Machine Vision, wo ich dann vielleicht auch wirklich schaue, dass ich da Latenz optimiert, aber auch wirklich so, dass ich es handhabbar habe, ne, zur KI bringen. Weil letztendlich, es ist immer gar nicht so einfach. Ne? Man sagt immer, ja, für die und die Applikation, da nehmen wir eine KI. Aber letztendlich, ich muss ja auch irgendwo die Daten erzeugen, mit denen ich dann eine KI eintrainiere. Und auch da muss natürlich dieser ganze ISP-Block eine komplette Determinismus quasi haben, ne? Weil wenn da irgendwelche Sachen laufen, die ich vielleicht nicht 100% unter Kontrolle habe, ich lerne ja meine KI auf bestimmte Sequenzen ein und da kann es manchmal kontraproduktiv sein, wie du sagst, ne? Wenn in der ISP zu viel drin ist, wenn die vielleicht manchmal auch Sachen macht, gerade wenn es irgendeine Blackbox-ISP ist, die ich gar nicht so im Griff habe, dann ist es wirklich kontraproduktiv. Auf der anderen Seite, klar, habe ich vielleicht so kombinierte Ansätze, weil ich dem Fahrer oder irgendeinem Bediener schon auch ein echtes Bild zeigen muss und da empfinden wir es einfach auch praktikabel, ne? Zu sagen, okay, ich brauche vielleicht für den Anwendungsfall eine sehr abgespeckte ISP, ich kriege es vielleicht gar nicht unter den Hut, das heißt, ich mache zwei ISPs parallel in FPGA rein, habe aber für beide Verarbeitungsketten trotzdem noch eine garantierte Latenz, ich habe eine garantierte Verarbeitung, Verarbeitungsleistung, ich kann sie unabhängig optimieren und das ist schon ein großer Vorteil, ne? Weil ich wirklich auch auf dieser kompletten Klaviatur irgendwo spielen kann.
Und in dem Zusammenhang noch ein Gedanke, ist natürlich die Optimierung der Größe auch zu Zwecken der Zuverlässigkeit. Je kleiner meine verarbeitende Funktion ist, desto kleiner kann ich die auch auf einem FPGA realisieren. Ich kann die auch isolieren in einem FPGA. Und wenn wir auf das funktionale Sicherheitsthema kommen würden, dann spielt auch das eine Rolle. Dann muss man halt berechnen können, mit welcher Fitrate die Funktion denn arbeitet.
Genau. Wir haben ja auch schon öfter über das Thema funktionale Sicherheit gesprochen. Das ist ja so eines der großen Themen, die wirklich dann querschneidend reingehen, ne? Wo ich dann einfach aufgrund meiner Safety Goals mir auch überlegen muss, letztendlich, wo brauche ich eine Absicherung? Und wenn ich irgendwo eine Blackbox ISP habe oder zu viel auf einer GPU rechne, ich kann es halt nicht absichern, ne? Weil am Ende vom Tag laufen da viel zu viele Datentransfers ab, werden viel zu viel Daten im Speicher irgendwie vorgehalten, die ich vielleicht gar nicht wirklich kontrollieren kann, wo ich gar keine echte Absicherung machen kann. Und da haben halt wir, ich meine, wir haben da schon über die Themen geredet. Wir waren ja auch mal beim Spiegler-Satzsystem mit dabei, sind auch in Zukunft in Themen dabei, in Themen wie mobile Baumaschinen und so weiter. Da kommt es natürlich ja wirklich entscheidend darauf an, dass ich nicht nur meine Verarbeitung im Griff habe, sondern wenn es eben drauf ankommt, die auch absichern kann. Und da halt, wenn ich irgendwo in meiner Verarbeitung neuralgische Punkte identifiziere, wirklich auch weiß, naja, da müsste jetzt das Bild genau so und so ausschauen. Ich kann dann quasi irgendwelche Qualitätsmetriken auch wieder völlig autark in der Logik berechnen lassen, um sie dann ja anhand von ASL-B-Kriterien oder was auch immer autark da eben was abzusichern, was bewerten zu lassen, um wirklich zu schauen, passt da jetzt noch alles, ne? Oder liefert der Sensor gar keine sinnvollen Daten mehr? Habe ich irgendwo einen Fehler detektiert? Was auch immer. Und letztendlich, ja, wenn eben die Bildverarbeitungssysteme nicht nur, du hast es ja schon mal genannt, nicht nur im Consumer-Bereich sich aufhalten, wo es wirklich manchmal nur darum geht, irgendwo ein buntes Bild anzuzeigen, sondern wenn ich da ja sicherheitskritische Sachen ansteuere oder eine Warnung dem Bediener geben muss oder solche Themen, dann muss man schon ins Eingemachte gehen. Ne?
Und da spielen dann Zertifizierungsfragen eine Rolle. Du hattest ASIL B zum Beispiel erwähnt in der Automobilbranche, SIL-Level oder Performance-Level im Bereich der Industriemaschinen. Genau dort muss man vorbereitet sein und dafür braucht man zertifizierte Designflows und man braucht zertifizierte Bausteinarchitekturen.
Ja, und ich würde jetzt gegen Ende nochmal einen Blick auf die Uhr werfen und sagen, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Das war jetzt ein schöner Rundumblick von euren Bausteinen, von Anwendungsbeispielen über Human Vision versus Computer Vision, GPU versus ISP. Und wie immer am Ende unseres Podcasts der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die E-Mail podcast@solectrics.de. Da kann man sehr gerne sich hinwenden, Fragen auch zu den konkreten Themen stellen, die wir heute besprochen haben.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.
Tschüss.